Zur Grundlage der heutigen Predigt habe ich wahrscheinlich das bekannteste Gleichnis der Bibel. Es ist ein Gleichnis, über das schon recht viele, oder vielleicht sogar unzählige Bücher geschrieben worden sind, ganz viele Lieder geschrieben, Bilder gemalt. Das Gleichnis wurde schon des Öfteren verfilmt. Ich fand sogar ein Schlagerlied zu diesem Gleichnis. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein sehr bekanntes Gleichnis, und was ich heute vorhabe, ist, die einzelnen Personengruppen dieses Gleichnisses uns etwas näher anzuschauen und zu gucken, welche Beziehung und welchen Kontakt und welches Bild hatten die eigentlich vom Vater. Zum einen handelt ja die Geschichte von einem jungen Sohn oder dem jüngeren Sohn, so wird er bezeichnet. Jemand, der vielleicht aufgrund seiner Jugend einfach etwas leichtfüßiger, etwas leichtsinniger war, der seinen Vater mit der Bitte bedrängt, ihm doch das Erbe auszuzahlen. Wir haben nicht den Eindruck, wenn wir die Geschichte lesen in Lukas 15, dass es ihm zu Hause schlecht geht. Wir haben nicht den Eindruck, dass er unglücklich ist. Aber er scheint nicht alles zu sein. Man hat den Eindruck, er möchte mehr. Er sagt: Vater, gib mir jetzt meinen Anteil. Ich möchte jetzt alles haben. Ja, und da macht er sich auf den Weg. Er zieht kurze Zeit später aus und macht sein eigenes Leben oder versucht es aufzubauen. Zieht ganz weit weg. Es ist auch nicht ganz klar, ob der eigentlich für immer wegzieht, ob der quasi erwachsen werden möchte und dann wiederkommen möchte oder wie auch immer. Das ist uns alles nicht bekannt. Es ist nur in der Geschichte ziemlich deutlich beschrieben, dass er mit seinem Plan scheitert. Er scheitert mit seinem Plan. Seine Gedanken, die er hatte, lösen sich nicht in der Form auf, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann lesen wir in Lukas 15 von den Vers 17 bis Vers 24 folgende Worte. Er kam aber zu sich und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber von Ferne war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zum Vater: Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu den Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Nun, was zeichnete denn diesen jüngeren Sohn so aus? Sicherlich, er hat einiges falsch gemacht. Das war ihm jetzt auch klar in dieser Situation. Aber eins der entscheidenden Dinge, die ihn so ausmachen, ist: er fand zu sich, oder er kam zu sich. Er kehrte in sich, oder wie auch immer die einzelnen Übersetzungen dieses beschreiben. Er kehrte in sich. Er machte sich einmal Gedanken über sein eigenes Leben, über seine eigene Situation, in der er jetzt gerade steckte. Es war ihm klar, dass es im Moment hoffnungslos aussah, so weiterzumachen wie bis jetzt. Aber dieses in sich kehren, einmal Halt zu machen und in sein eigenes Leben hineinzuschauen, einmal genau auf die Stimme Gottes zu hören, ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt in der Beziehung Sohn, Vater, Tochter, Vater zu Gott. Das in sich kehren ist der erste Schritt zu, ich denke, den meisten oder vielleicht sogar zu allen Veränderungen in unserem Leben. Immer dann, wenn sich etwas in unserem Leben und in der Beziehung zu unserem Vater ändern soll, beginnt es meistens oder vielleicht sogar immer an dem Punkt, dass man in sich kehrt. Wir leben heute leider in einer Zeit, wo dieses total schwierig geworden ist, wo diese Momente der Stille und des In-sich-Kehrens immer weniger werden und durch viele Dinge einfach gestört werden. Aber das sind die ersten Schritte der Veränderung bei diesem Sohn, das In-sich-Kehren. Das Interessante ist, dass dieser junge Mann ja im Dreck sitzt, bei den Schweinen, er soll die hüten. Bekanntlich stinken Schweine erbärmlich. Und man hat schon fast das Gefühl, er wäre am liebsten ein Schwein, um wenigstens das essen zu dürfen, was die Schweine essen. Es geht ihm wirklich schlecht. Aber in dieser Situation sagt er, ich will zu meinem Vater gehen. Dort im Dreck, bei den Schweinen, ist es immer noch nicht irgendein Papa. Es ist nicht sein Erzeuger oder ähnliches. Es ist mein Vater. Ich möchte zu meinem Vater gehen. Wir als Kinder Gottes sind ja nicht immer oder sind nicht sündlos. Wir sind nicht rein. Wir sind manchmal schmutzig. Manchmal stinken wir auch, weil die Sünde an uns klebt. Manchmal sitzen wir genauso im Dreck und wir fühlen uns auch manchmal so. Und dann kommen schon oft die Zweifel, bin ich denn überhaupt noch Kind Gottes? Wenn Gott wüsste, wer ich bin, so ungefähr, dann würde er mich doch nie als seinen Sohn oder Tochter bezeichnen. Ich denke, egal wie wir stinken, egal wie wir sind, dieser junge Mann wusste, es ist mein Vater. Und ich habe die Möglichkeit, zu meinem Vater zu gehen. Auch wenn ich im Dreck sitze, wenn ich versagt habe, wenn Schmutz an mir klebt, wenn ich stinke, dass sich mich die Leute meiden. Es ist mein Vater. Und nichts ändert diese Tatsache. Er hat mich gezeugt. Ich bin sein Kind. Vollkommen egal, wie meine Situation gerade ist und wie ich mich fühle. Er ist mein Vater. Ein drittes Element, das bei ihm schon sehr entscheidend ist, so wie ich finde, ist die Aussage in Vers 21. Die wiederholt er auch noch einmal. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Das kann man sich gut vorstellen, wenn so ein Junge nach Hause kommt, dass man seinen Gestank wahrscheinlich schon vom Weiten riecht, dass man wirklich als Vater schon vom Weiten Erbarmen haben muss, durch den Gestank, den dieser Junge mitbringt. Kann man sich das gut vorstellen, dass er davon fest überzeugt war, ich bin es nicht wert. Und ich werde es auch meinem Vater so sagen. Ich war dein Sohn, ich bin dein Sohn, aber als solcher bin ich es nicht wert, behandelt zu werden. Ich bin es nicht wert. Kinder Gottes haben eigentlich nicht viel, womit sie angeben können. Womit sollen wir prahlen? Wo können wir sagen, das hast du toll gemacht? Wo können wir mal richtig gerade werden, unseren Hals mal etwas länger werden lassen, um zu sagen, ah, das kann ich, das bin ich. Ist es nicht eher dieser geknickte Blick zum Vater und zu sagen, ich bin es nicht wert, ein Kind zu heißen? Aber wir sind seine Kinder. Es ist eigentlich eine Person, mit der ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann, wo ich sehr viele Ähnlichkeiten in meinem Leben finde. Ich fand und finde es gut, in der Nähe des Vaters zu sein, seine Segnungen zu erleben, die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes, den Segen, der so aus diesem Miteinander entsteht. Und trotzdem sind mir die Momente bekannt, wo man im Dreck sitzt, wo man stinkt, wo man ja unter den Schweinen ist, wo man sich für sein eigenes Versagen, für seine eigene Schuld und Sünde schämt. Ich kenne die Momente, wenn man zum Vater kommt, auf die Knie fällt und sich nicht traut, den Blick zu heben, geschweige dessen, überhaupt ihn als Vater anzusprechen, weil man sich so unerbärmlich schämt für das, was man gesehen hat, als man in sich gekehrt ist. Aber ich kenne auch diese liebevolle Umarmung des Vaters. Dieses in den Arm genommen zu werden und von ihm zu hören, du bist mein lieber Sohn, du warst tot, aber du bist wieder da. Du lebst, du bist mein Sohn und ich freue mich, dass du da bist. Es ist ein wundervoller Vater, der uns dort abholt und uns umarmt und uns die Vergebung zusagt. Wir lesen auch etwas von dem älteren Sohn. Na nun, der ältere Sohn müsste den Vater länger kennen, weil er einfach älter ist. Ja, der hat altersmäßig da einen Vorteil. Der müsste den Vater eigentlich recht gut kennen. Und wenn man aber die Geschichte liest, ist man etwas erstaunt, dass er den Vater eigentlich nicht so gut kennt. Von Vers 25 möchte ich einige Verse lesen. In Lukas 15, 25. Da sein älterer Sohn, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz und rief einen seiner Knechte herbei und erkundigte sich, was da sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er sprach und antwortete und sprach zum antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie ein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Was kennzeichnet denn diesen Sohn? Auf der einen Seite hören wir von ihm diese Aussage, so viele Jahre habe ich dir gedient, habe nie ein Gebot übertreten. Das, was ihn kennzeichnet, ist die Selbstgerechtigkeit. Vater, ich bin es doch wert, dein Sohn zu sein. Ich habe doch nie etwas getan, was deinen Regeln widerspricht. Ich habe mich doch an alles gehalten. Ich bin doch gut. Ich war immer hier. Der Ältere kommt sogar direkt von der Arbeit. Er kommt vom Feld, während die anderen feiern. Er ist schwer im Dienst, aktiv, beteiligt und hält sich absolut an sämtliche Regeln Gottes. Ich denke schon, dass es eine Gefahr sein kann von Kindern Gottes, die länger im Glauben sind, die länger im Dienst sind, die aktiv sind für den Herrn, dass wir schnell zu der Selbstgerechtigkeit hin uns entwickeln und das Gefühl haben, wir haben es gut gemacht. Wir sind es wert, seine Kinder zu heißen. Und die anderen, die Jungen, die Frischlinge, eher nicht. Die müssen sich erstmal noch beweisen. Ich bin es doch wert, deinen Sohn zu heißen. Ich habe dir so viele Jahre gedient. Auf der anderen Seite lesen wir Vers 29. Und du hast mir nie einen Bock gegeben. Du hast mir nie einen Bock gegeben. Es ist interessant, das ist der ältere Sohn. Er hat schon wahrscheinlich viele Jahre bei seinem Vater verbracht und der Reichtum seines Vaters ist ihm nicht fremd. Er weiß, dass sein Vater unermesslich reich ist. Er hat Tagelöhner, er hat Diener, er hat Kinder, er hat Äcker. Er ist reich. Er ist sogar so reich, dass er sein Erbe aufteilen kann und trotzdem weiter existieren kann. Sein Vater ist unermesslich reich, das weiß er. Aber er ist bescheiden, in Anführungsstriche. Ein Bock würde ihm schon reichen. Zum Feiern und fröhlich sein. Es ist interessant, dass dieser junge Mann wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie einen Kontoauszug gemacht hat. Er hat nämlich gar keine Ahnung, was Gott oder der Vater in dem Fall ihm schon alles gegeben hat. Was er ihm schon alles als Lohn ausgezahlt hat. Vielleicht ist er schon lange Multimillionär. Er weiß es nicht. Er weiß es gar nicht, wie reich er eigentlich ist. Sein Vater, okay. Aber er selber, er hat keine Ahnung davon. Er möchte nur ein Böcklein, um einmal ein Grillfest zu machen, um fröhlich zu sein, mit weniger zufrieden. Er ist nicht imstande oder sieht auch nicht den großen Reichtum, den Gott, der Vater, ihm schon lange gegeben hat. Selbstgerechtigkeit macht uns manchmal blind. Blind für den Reichtum Gottes. Selbstgerechtigkeit fixiert den Blick oft auf uns selbst und auf unsere Leistung. Und so wie dieser ältere Sohn, man hat so das Gefühl, er hat das Lebensmotto gehabt, je fleißiger ich sein werde, je mehr wird mir der Vater geben. Und er hofft jahrelang, der Vater wird mir irgendwann geben, er wird mich noch mehr lieben, er wird mich noch mehr akzeptieren, er wird mir noch mehr Verantwortung übergeben. Er will noch mehr für den Vater tun, dabei hat er schon alles. Alles, was mein ist, sagt der Vater, das ist doch auch deins. Wusstest du das nicht, Junge? Du bist unermesslich reich. Und das Interessante ist auch, dass dieser ältere Sohn unheimlich zornig wird. Das ist so die erste Emotion, die wir von ihm, oder überhaupt Reaktion, die wir von ihm lesen. Kommt nach Hause, er sieht dieses Treiben oder hört zumindest, da ist irgendwas los. Vielleicht hat er einen Terminkalender geguckt, habe ich Hochzeitstag verpasst oder ähnliche Sachen, keine Ahnung, gibt es irgendwas zu feiern, ist nicht, was ist überhaupt los? Und als er erfährt, was da Sache ist, da lesen wir sofort, und er wurde zornig. Er wurde wütend darüber. Dieser, dein Sohn, sagt er, er spricht ihn nicht mehr mit meinem Bruder an. Dieser, dein Sohn, er distanziert sich komplett von dem Vater und auch von dem Sohn, von seinem Bruder und ist unglaublich zornig. Er gönnt seinem Bruder nicht diese Wiedergeburt, so wie der Vater sagt, er war tot und jetzt lebt er wieder, er ist da. Er kann sich nicht mitfreuen. Ich glaube, es ist eine Gefahr von Menschen, von Kindern Gottes, die schon lange im Glauben sind, dass sie über diese Freude der Jungbekehrten, der Jungen im Glauben, sich oft dann nicht so wirklich mitfreuen können. Wenn man sich freut, fröhlich ist, wo fröhlicher Gesang ist, wo Anbetung stattfindet, wo Freude ist, da hat man irgendwie nichts gemeinsam mit. Leistung ist gefragt, nicht Freude. Zorn, Ärger, Wut, Entsetzung, Distanzieren ist eher das, was diesen älteren Sohn so charakterisiert. Oft weiß ich nicht, aber gelegentlich ist eher dieser traurige Blick, ein gesenkter Blick von solchen Kindern zu erleben, die sehr ernst schauen. Der deutsche Volksmund sagt, die zum Lachen in den Keller gehen, als wenn man keine Freude hat an dem Gläubigsein, an der Beziehung zum Vater, an dem Reichtum des Vaters. Es ist alles so ernst. Es ist so trostlos. Es ist so freudlos. Da ist keine Freude. Die dritte Personengruppe, auf die ich kurz stehen bleiben möchte, sind die Tagelöhner. Die Tagelöhner waren ja Arbeitskräfte, die kein festes Arbeitsverhältnis hatten. Waren Menschen oft, die einen bestimmten Beruf erlernt haben. Das waren nicht unqualifizierte Menschen. Das waren oft sehr gut ausgebildete Menschen, aber die durch verschiedene Gründe ihre Festanstellung verloren hatten und so eigentlich täglich sich auf irgendwelchen Plätzen versammelt haben, ganz oft auch mit ihrem Werkzeug, das sie dann so hatten für ihre Arbeit, und boten ihre Arbeitskraft an. Das ist übrigens heute, gibt es das immer noch. Ich habe sogar gelesen, dass es in Deutschland solche Tagelöhner gibt, also Menschen, die man nur für einen Tag einstellt, am Ende des Abends ihnen dann oder des Arbeitstages den Lohn auszahlt. Und dann ist das Arbeitsverhältnis beendet. In den arabischen Ländern wird es heute noch sehr, sehr stark praktiziert, diese Art des Tagelöhners. Hat Gott Tagelöhner? Diese Frage habe ich mir mal gestellt. Hat Gott Tagelöhner? Ich dachte immer, der hat Söhne, Töchter. Hat Gott Tagelöhner? Menschen, die nur für einen Tag kommen und abends ihren Lohn bekommen und nächsten Tag wieder dastehen? Hat Gott Tagelöhner? Nun, muss er wohl. Dieses Wort wird zumindest in diesem Abschnitt zweimal erwähnt. Ich will zu meinem Vater gehen, denn die Tagelöhner meines Vaters, die haben es besser wie ich jetzt hier. Also demnach muss Gott Tagelöhner haben. Menschen, die nicht seine Söhne sind, aber Menschen, die gerne seine Nähe aufsuchen. Menschen, die sich gern im Umfeld von Kinder Gottes aufhalten, die gerne zur Jugendstunde gehen, die vielleicht auch gerne die Gottesdienste besuchen. Menschen, die sehr, sehr aktiv auch mitarbeiten in der Gemeinde, in der Jugend, in der Teenie-Arbeit, in der Kinderstunde oder sonst irgendwo. Dort, wo Kinder Gottes sind, sehr, sehr aktiv auch sind. Manchmal sind die Tagelöhner fleißiger wie die Söhne und Töchter. Es ist auch schön. Es ist wirklich toll für unseren Vater zu arbeiten. Es macht Freude. Es ist etwas, was einen mit Glück erfüllt, dem Vater zu dienen, für ihn zu arbeiten. Nur, wir lesen im Alten Testament, dass Gott einen klaren Unterschied macht zwischen Hausgenossen und Tagelöhner. In 3. Mose lesen wir da zum Beispiel: Wenn ein Priester einen Tagelöhner hatte, dann durfte er nicht von seinem Brot essen und durfte nicht an seinem Tisch essen. Da wird sogar ein Unterschied gemacht zu dem Sklaven. Der Sklave durfte. Er durfte mit dem Hohepriester zusammen an einem Tisch sitzen und essen von dem, was der Hohepriester auf den Tisch stellte. Ein Tagelöhner hat da keinen Anspruch. Er wurde völlig separat behandelt. Er gehörte nicht dazu. Er war jemand, der einfach nur für einen Tag gebucht wurde. Im wirklichen Arbeitsverhältnis ist es schwierig, dann zum Chef hinzugehen, und einige werden es kennen wahrscheinlich, wenn man so lange auch in der Zeitarbeitsfirma tätig ist und immer mit dieser Unsicherheit leben muss: Habe ich nächste Woche noch Arbeit? Habe ich morgen noch Arbeit? Wo komme ich da hin? Heute hier, morgen da, übermorgen zu Hause und dann wieder ein bisschen arbeiten. Diese Unsicherheit kann einen schon kaputt machen. Und es macht in der Regel wenig Sinn, zum Chef hinzugehen, zu sagen: Weißt du was, ich habe die Nase jetzt so gestrichen voll, ich möchte, dass du mich jetzt fest einstellst. Ja? Im besten Fall dürfen wir weiterarbeiten. Vielleicht dürfen wir auch die Kündigung in Empfang nehmen für so eine Äußerung. Das ist undenkbar. Bei dem Vater aber ist es gang und gäbe. Er stellt viele Tagelöhner als seine Söhne ein. Er wartet auch auf die. Er möchte Menschen zu Kindern machen. Nicht nur für einen Tag, nicht nur für einen Moment, nicht nur für ein bisschen Segen, ein bisschen tolles Gefühl und ein bisschen etwas Schönes. Er möchte aus dir einen Sohn und eine Tochter machen. Mit allem Reichtum, mit allen Gaben, mit alles, was er hat. Du sollst ein Hausgenosse sein. Du sollst mit dazugehören. Du sollst ein Teil der Familie werden. Nicht nur für einen Tag. Und das ist bei unserem Vater möglich. Er macht aus Tagelöhnern, er macht aus sündigen Kindern, er macht aus Kindern, die ja nicht genau begriffen haben, was sie alles haben, macht er Kinder Gottes mit allen Rechten und allen Möglichkeiten, sicherlich auch allen Pflichten, aber auch mit allem Reichtum, den er zur Verfügung hat. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst, wo wir genau diesen Vater spürbar erleben können. Wir können seine Güte, seine Gnade und seine Vergebung, sein Annehmen heute spüren, wir können schmecken. Wir können erleben, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, zu der Familie dazuzugehören, an seinem Tisch zu sitzen und nicht ein Tagelöhner zu sein. Heute ist ein guter Tag, um sich für den Vater zu entscheiden. Wenn wir auch gleich die Möglichkeit haben werden zum Gebet, dann möchte ich schon bitten und auch herausfordern, jeden Einzelnen sich vor Gott wirklich in sich zu gehen und zu fragen, welche Art von Beziehung habe ich zu dir, mein Vater? Bin ich der jüngere Sohn, der zwar immer wieder fällt und sündigt, aber du bist und bleibst mein Vater? Und ich weiß, dass ich es bei dir gut habe und ich möchte bei dir bleiben. Bin ich der ältere Sohn, der eher auf seine Selbstgerechtigkeit besteht, der wirklich keine Freude und Glück im Leben erleben kann, weil er immer noch leisten muss? Oder bin ich eigentlich nur so ein Tagelöhner, der kommt, erlebt und Schönes findet, aber eigentlich nicht wirklich dazugehört? Heute dürfen wir alle Mitglieder der Familie werden. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen und im Gebet mit Gott darüber sprechen. Es ist eine große Freude, dich Vater nennen zu dürfen. Ja, wir sind nicht obdachlos, wir sind nicht ohne Vater. Wir sind deine Kinder und du bist ein liebevoller Vater. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du deine Augen auf uns gerichtet hast, dass du schon vom Weiten Erbarmen hattest mit mir, mit uns, dass deine Arme weit ausgestreckt sind. Wir dürfen zu dir kommen, dein Heil steht. Heute ist noch die Möglichkeit, sich für dich zu entscheiden, dein Kind zu werden, dein Erbe zu bekommen oder Erbe zu werden. Ich bin dir ganz herzlich dankbar für diesen großen Segen, den wir in dieser Kinder-Vater-Beziehung erleben dürfen. Danke dir, Herr, dass keine Schuld so groß ist, dass du sie nicht vergeben kannst. Egal wie wir stinken, egal was wir mitbringen, egal wie sehr wir uns schämen selbst über uns, Herr, es spielt für dich keine Rolle. Jeden von uns nimmst du in den Arm, drückst uns, gibst uns neue Kleider und machst uns wieder zu deinen Kindern mit allem, was dazugehört. Dafür möchte ich dich preisen und dich anbeten. Amen.